Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Anjuta Engert. Heute mit folgendem Thema: Die 10 Gebote im Alltag leben. Wann beginnt der Ehebruch? Als Gesprächsgast und Referenten haben wir heute Pater Hubertus Freiberg aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ein spannendes Thema, vielleicht berührt es Sie auch oder vielleicht denken Sie, was hat es denn damit auf sich? Das werden wir im Verlauf der Sendung klären und sicherlich auch für Sie gewinnbringend zu irgendeiner Lösung oder in irgendeine Richtung bringen. Ja nun, die 10 Gebote, sind das denn nur Verbote, die die persönliche Freiheit und Entfaltung einschränken? Das kann eine Meinung sein, etwa zum Beispiel das 6. Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Oder führt uns dieses Gebot, wenn wir es zur Richtschnur unseres Lebens machen, auch zur Freiheit, zu Glück etwa und auch zu einem erfüllten Leben? Ja, offensichtlich ist das eine schwierige Frage, denn hierzulande geht jede dritte Ehe in die Brüche. Aber beginnt denn nun der Ehebruch erst dort, wo ein Partner fremd geht? Vielleicht erinnern Sie sich an den biblischen Ausspruch, an die Aussage: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Macht es denn nun überhaupt Sinn, über solche Feinheiten, über solche strengen Auflagen beim Ehebruch nur durch Blicke und Gedanken zu diskutieren angesichts einer Lebenswirklichkeit, für die Partnerwechsel, sexueller Lustgewinn, Scheidung und Patchwork-Familie als etwas völlig Normales zum Leben dazugehört? Ja, Pater Hubertus Freiberg, ich darf Sie auch noch einmal ganz herzlich begrüßen aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Dort sind Sie Hausgeistlicher. Sie geben viele Tagungen, sind viel unterwegs. Sie sind oft auch bei Radio Horeb zu hören, beim größten katholischen TV-Sender EWTN auch immer zu sehen. Ja, und Sie gehen mit allen möglichen Fragen durch das Leben, auch mit allen möglichen Themen in der Begleitung, in der Seelsorge. Würden Sie denn sagen, dieses Thema, das prallt an vielen Menschen einfach so ab, weil es ihrer Lebenswirklichkeit auch so fern steht?
Ja, Frau Engert, ich denke, dass viele auch gerade in religiösen Kreisen die Geschlechtlichkeit ein wenig ausgeklinkt haben und die ganze Frage auch der Sexualmoral nicht zuletzt auch durch Ansätze der Königsteinerklärung der Bischöfe in den 70er Jahren und dann auch später Aussagen eigentlich in ihre Privatverfügungsmasse überstellt haben. Und die Schönheit und Würde der Geschlechtlichkeit, werden wir nachher noch drauf kommen, ein bisschen beiseite gelegt haben und mehr so die Verfügbarkeit des geschlechtlichen Tuns sich angezogen haben. Und es ist natürlich auch so, Sie haben ja auch diese Formulierung verwandt, die ja im Dekalog so nicht drinsteht: du sollst nicht. Und bei diesem Wort du sollst zucken wir Menschen ja heute zusammen und denken, wer hat mir denn zu sagen, was ich zu sollen habe und nicht, sondern ich entscheide, was mir gut tut. In dieser kleinen Reihe über die 10 Gebote ist es ja immer wieder auch wichtig, sich bewusst zu machen, woher kommen eigentlich auch diese 10 Gebote. Und da ist ja nochmal sich bewusst zu machen, dass die 10 Gebote eigentlich diese Freiheitsordnung Gottes für den Menschen sind. Gott führt den Menschen aus der Sklaverei heraus und sagt, wenn du und deine Mitgenossen von mir aus der Sklaverei befreit worden sind, dann wirst du doch nicht dieses und jenes tun. Und so wird sich dann auch schon klarer, dass wir nicht in diesem ursprünglichen Befehlston du sollst, sondern eigentlich in dieser Gnade der Befreiung lebend, eigentlich auch dann wissen, dann ist es eine logische Konsequenz. Oder ich sage es nochmal in einem kurzen Beispiel anders: Die 10 Gebote sind eigentlich die Gebrauchsanweisung für ein geglücktes Leben. Und dort, wo wir uns an die Gebote halten, erfahren wir eigentlich eine Entfaltung unseres inneren Friedens. Und dort, wo wir meinen, man macht es heute so, erleben wir eben, wie Sie auch sagten, jede dritte Ehe wird geschieden, Ehebruch oder One Night Stand heißt, glaube ich, und all diese Sachen, die sind ja ja heute Usus fast und man meint, das würde einem zufriedenstellen, aber letztendlich sind die Menschen gejagt und doch unzufrieden.
Und Sie stellen mit Recht fest, auf der einen Seite haben wir eine sexualisierte Öffentlichkeit, auf der anderen Seite haben wir auch noch ein katholisches Milieu, ich will das nicht abwertend sagen, auch viele katholische Paare, die guten Willens sind, die sich aber, wie Sie sagen, in diesem unschätzbaren Wert der Leiblichkeit eigentlich ausgeklinkt haben und die Ehe in ihrem tieferen Sinn ja vielleicht gar nicht durchleuchtet haben. Sie haben die Königsteiner Erklärung angesprochen. Das war die Reaktion der Bischöfe auf die Enzyklika Humanae Vitae. Wir feiern ja dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum sozusagen und blicken zurück auf die Enzyklika Humanae Vitae über die Empfängnisregelung. Ja, und es ist offensichtlich nicht zu diesem Durchbruch gekommen, zu dem eigentlich Papst Johannes Paul II. Der Geschlechtlichkeit durch die Theologie des Leibes immer verhelfen wollte. Warum ist das irgendwo in den Kinderschuhen stecken geblieben? Warum ist diese Sichtweise, diese befreiende, diese positive Sichtweise über die Geschlechtlichkeit und auch über die Bedeutung der Ehe eigentlich noch gar nicht angekommen?
Ja, das ist eine gute und auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Es ist so, dass die Kirche ja immer die Geschlechtlichkeit als etwas Kostbares angesehen hat. Würde ich gerne nachher auch noch ein kleines Zitat benennen. Und wir sagen mal, durch das 19. Jahrhundert, durch den Puritismus Englands, gesellschaftlich die Geschlechtlichkeit als etwas Unappetitliches, Unanständiges bekommen haben, das sich dann auch in katholische Lebenswelten mit hineingezogen hat. So dass eigentlich bis, sag ich mal, in die 50er, 60er Jahre oder noch später alles anzüglich war, was mit Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit zu tun hat. Also auch vielleicht unsere Elterngeneration hat zwar das einerseits das Bedürfnis vielleicht verspürt, aber gleichzeitig es mit Angst und Sorge verbunden, es ist etwas Unanständiges. Das ist in der Theologie der Kirche nie so gewesen, aber in der Praxis vermutlich eben durch den Zeitgeist so auch in die Kirche eingedrungen. Und dann gab es diese Befreiung davon, also wir müssen jetzt alles machen, was möglich ist. Und da ist der Mensch eigentlich zweigeteilt worden in ein geistiges Wesen, was kaum mehr wahrnehmbar ist, und in ein körperliches Wesen. Und wenn wir die Geschlechtlichkeit rein als körperliche Funktion betrachten, dann ist es ein sehr äußeres Tun, wo wir diese ganze geistliche Dimension, auch des Zusammenkommens von Mann und Frau, ausblenden und dann auch die Bindungen und all diese Dinge, die dadurch entstehen, nicht in Betracht mehr ziehen. Und dann hat man gesagt, wir müssen den Menschen aufklären. Und wir erleben ja seit, ich würde mal sagen, 30, 40 Jahren in der Schule, in allen Altersstufen, Aufklärung, die aber sehr mechanistisch geschieht, also rein in einem biologischen Sinne und da auch wirklich sehr funktional und losgekoppelt auch von der Hingabe, von Verantwortung, von Liebe, sondern es ist etwas, wie man, sage ich jetzt mal, im Sportunterricht Federball oder Fußball lernt, so lernt man da, wie das funktioniert. Und wir merken, trotz Aufklärung und trotz Hinwendung zum Geschlechtlichen, hat die Geschlechtlichkeit häufig immer noch diesen Geschmack, dieses Ogu, dieses unappetitlich Unanständige einerseits und auf der anderen Seite, man muss es überall platt treten. So ist die Würde oder die Schönheit oder das Kostbare, was die Geschlechtlichkeit uns Menschen ja geschenkt ist, eigentlich nicht wirklich mehr erfahrbar. Und daher wird es für die Menschen eigentlich zu einer Verfügungsmasse, wo man halt was macht, aber nicht eigentlich die Frage der Hingabe, des Geschenkes, der Freude und so weiter. Und schon gar nicht, dass es irgendwas mit Gott zu tun hätte oder eine Abbildlichkeit der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen hätte, wie es ja auch in der Ehe angedacht ist.
Mhm. Tja, Pater Hubertus, dann haben wir erst einmal ganz schön viele Schichten abzutragen und wegzukratzen, bevor wir dann zu diesem inneren Kern offensichtlich vordringen können. Denn es macht wenig Sinn, dass wir jetzt nach den Kriterien für den Ehebruch fragen, wenn wir nicht erst einmal wissen, was denn überhaupt Ehebruch ist, beziehungsweise wir haben gehört, der Maßstab beim Ehebruch wird von Jesus sehr hoch angesetzt. Folglich muss es sich ja auch um was richtig Gutes hier handeln, wenn wir von der Ehe sprechen. Und Christopher West zum Beispiel schreibt in seinem Buch Theologie des Leibes für Anfänger, wo er sich eben auf die Lehre von Papst Johannes Paul II. Beruft, auf die Ansprachen. Da sagt er, dass ja nirgendwo sonst spiegeln die Eheleute Gottes Liebe in so tiefer Weise wider als in dem Moment, wenn sie ein Fleisch werden. Nun, dann machen wir doch mal dieses Fass auf, Pater Hubertus, und versuchen Sie doch mal, uns nahezubringen in verständlichen Worten, was ist denn damit eigentlich gemeint, diese abbildliche Liebe Gottes zu uns Menschen, auch in diesem Sexualakt, wenn man das so sagen kann.
Ja, also man muss vielleicht das anschauen, wozu Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und da ist ein Aspekt davon natürlich, dass er gerade Mann und Frau und die Hingabe von Mann und Frau eben geschaffen hat als Zeichen seiner Liebe zu uns Menschen. So wie Mann und Frau einander lieben und begehren und die Sehnsucht haben, eins zu werden, ist ein Abbild in der sakramentalen Ehe für die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, um mit uns Menschen sich zu vereinigen, eins zu werden. Und bei Paulus heißt es dann, dass eben Mann und Frau, müssen wir so verstehen, wie Christus die Kirche geliebt hat. Also das heißt, wenn Christus die Kirche liebt, so dass er für uns ans Kreuz geht und sich ganz hingibt, so dürfen Mann und Frau aufeinander verwiesen sein, zum Zeichen, dort, wo wir eigentlich ein liebendes Paar sehen, können wir erahnen, wie Christus die Kirche liebt. Das ist auch ein Aspekt der Sakramentalität der Ehe. Und natürlich können wir es dann auch weiterfassen, die Liebe zwischen Mann und Frau vergegenwärtigt auch die Liebe zwischen Gott und Mensch. Oder nochmal in diesem bräutlichen Bild gesagt, Christus ist der Bräutigam und der Mensch, sei es Mann oder Frau, ist eigentlich die Braut, die vom Bräutigam umworben wird, um sie einzuladen, mit nach Hause ins Vaterhaus zu kommen. Das sind also alles sehr warme, liebende Bilder, wo wir sehen, dass eben nicht, wenn Mann und Frau sich lieben, etwas Losgelöstes von Gott ist, sondern dass dort, wo Liebe eigentlich ist, Christus auch gegenwärtig ist. Und drum ist natürlich auch im Geschlechtsakt dann, wo wir vielleicht auch nachher nochmal drauf kommen, Christus gegenwärtig mit seiner Liebeskraft, weil wir uns da hineinnehmen lassen in diese Liebeskraft Christi. Und somit ist es, ich übersteige es jetzt ein bisschen mal, aber es verdeutlicht es vielleicht, auch ein heiligendes Geschehen, wenn es in guter Weise der Verantwortung, der Hingabe und in einer intakten Beziehung sich einander geschenkt wird.
In Verantwortung, in gegenseitiger Liebe. Vielleicht erklären Sie das noch näher. Was sind nun die Kriterien, dass Christus hier wirklich auch gegenwärtig ist im Geschlechtsakt der Eheleute?
Ja, also zum einen können wir natürlich sagen, dass immer, wo ein Mensch liebt, Christus oder die Liebe Christi da ist, gegenwärtig ist. Wir Menschen können gar nicht alleine lieben, sage ich jetzt mal, sondern wir stimmen gleichsam immer in die Liebe Gottes ein, die in uns eingegossen ist. Und somit lassen wir uns auf diese Beziehungsbewegung Gottes zum Menschen hin mit ein. Also wir können es auch aus dem Alten Testament nochmal herholen. Dort ist der Bundesschluss Gottes und des Menschen sehr wichtig. Gott macht einen Bund mit dem Menschen und der neue Bund ist auch Christus, der mit dem Menschen einen Bund schließt. Und die Ehe ist dieser Ehebund, wo der Mensch quasi nachahmt, was Gott für uns Menschen will und somit missionarisch, zeugnishaft in diese Welt hinein bezeugt, die Liebe Gottes ist gegenwärtig.
Mhm. Christopher West, der bringt es ja in seinem Buch, was ich schon zitiert habe, Theologie des Leibes für Anfänger, dann auch auf den Kernsatz, in dem er fragt und ja auch diese Frage wirklich für jeden Geschlechtsakt dann eigentlich auch beantwortet, wer wissen will. Die Frage eben, spiegelt dieser Akt tatsächlich Gottes freie, uneingeschränkte, treue und fruchtbare Liebe wider oder nicht?
Ja, also es kommt darauf an, was man daraus macht, sage ich jetzt mal. Alle Abarten der Geschlechtlichkeit sicherlich nicht. Aller Missbrauch, aller Inzest, die Masturbation, also alle Abarten der Geschlechtlichkeit, die nicht darauf angelegt sind, in einer Personenwürde dem anderen sich zu schenken und die Sehnsucht haben, zueinander auch dieses fruchtbare Werden miteinander, das ist sicherlich alles nicht ein Akt der Liebe Gottes zu uns Menschen. Aber wir haben ja versucht, jetzt erstmal diesen Idealfall zu beschreiben oder den Sinn auch der Ehe. Und weil wir dann auch erst verstehen, was Ehebruch eigentlich heißt, weil es heißt, dann Ehebruch ist ja auch immer gleichzeitig ein gegen diesen Auftrag Gottes handeln, weil Gottes Liebe ist ja unverbrüchlich, unzertrennlich personal diesem Menschen gegenüber, diese personale Entscheidung auch Gottes für dich. Und daher ist der Ehebruch dann letztendlich nicht nur ein Geschehen zwischen den Eheleuten, sondern eben auch zwischen dem Einzelnen und Gott. Also wir merken, die Ehe hat eine Würde, die auch nochmal über uns hinausweist. Im Sakrament der Ehe wird man ja auch gefragt, sind Sie bereit, Verantwortung für Kirche und Gesellschaft zu übernehmen? Auch da sehen wir, dass die Ehe ein Auftrag ist an die Gesellschaft, an die Kirche, an die Menschen, auch an die Kinder, die in dieser Ehe dann hervorgehen, zum Zeugnis dafür, Gottes Liebe lebt unter uns. Und so wie die Ehepartner im Idealfall miteinander umgehen, so lernen dann auch Kinder oder die Menschen in der Nachbarschaft, aha, das ist eigentlich die Weise, wie Menschen miteinander umgehen sollten, weil Gott die Liebe ist und uns befähigt zu lieben.
Hm. Aber ist das, oder könnte das nicht viele Paare auch überfordern, überhaupt erstmal diese Würde so wahrzunehmen? Das geht ja nicht so hoppla hopp. Also ich meine, wie wir das jetzt hier verkürzt in dieser Sendung machen und eben auch wirklich nur Andeutungen geben, so kann das ja auch wirklich ein längerer Entwicklungsprozess sein, den das Ehepaar überhaupt erstmal durchmachen muss. Und es wird dann nicht unbedingt von der Seelsorge unterstützt, beziehungsweise es kommt ja nicht mit diesem ganzen kostbaren Gut, meistenteils zumindest nicht schon in die Ehe hinein, sondern erfährt das vielleicht erst später oder wie auch immer. Die Frage ist jetzt, wie kann das denn nun alltagstauglich sein, dass die Ehepartner jetzt nicht so anspruchsüberladen sind von diesem hohen Anspruch an jeden einzelnen Geschlechtsakt, der ja an sich auch irgendwo zweckenthoben ist oder noch frei oder verschenkend sein soll. Wie kann man denn Ehepaare überhaupt erstmal stärken für diese Grundhaltung, dass sie das wahrnehmen?
Also ich glaube, man muss vielleicht sogar noch einen Schritt vorher machen und sagen, den Einzelnen zu stärken. Weil Sie haben völlig recht, und das erlebe ich auch, dass die Eheleute oder die Partner häufig gar nicht wirklich wissen, was da passiert und dass da was mit Würde zu tun hat. Es ist ja in dem Sinne auch keine Verpflichtung, macht es jetzt mal würdig, sondern es ist eigentlich ein Geschenk, und das erleben ja auch Eheleute, wenn sie in der Beziehung, wenn die Beziehung stimmt, sage ich jetzt mal, und das wirklich da fließt, ja, erleben sie ja auch den Geschlechtsakt in einer viel anderen Schönheit oder Würde oder Stärkung, als wenn sie es, ich sage es jetzt mal sehr salopp in Anführungszeichen, einfach mal machen. Und ich glaube aber, dass der Ansatz eigentlich bei der Taufkatechese beginnen müsste, weil dort sagen wir ja, Christus zieht in den Menschen ein und der Mensch wird Tempel des Heiligen Geistes. Also der Mensch und der Leib des Menschen ist ein kostbares Gefäß. Und das müsste man an sich schon in der Taufkatechese den Eltern sagen. Das hat ja auch schon auch was mit zu tun, wie erziehe ich dann auch mein Kind, wie gehe ich auch mit meinem Kind um. Es ist ja dann auch nicht plötzlich mehr mein Besitz, mein Eigentum, sondern sondern ein mir anvertrautes Gut. Und dann auch in der Erziehung zur Geschlechtlichkeit, zur Keuschheit, zur Würde des Umgangs mit dem Leib, dass man da auch entdeckt, dass der Leib etwas Schönes, was Kostbares ist. Sie überlegen, dass wir heute eine Körperkultur in starker Form haben und gleichzeitig so viele Menschen, die sich selbst und ihren Körper ablehnen. Da merken wir, dass da die Botschaft nicht vermittelt ist, dass dein Körper etwas Gutes ist, etwas Kostbares, der dir Gelegenheit gibt, auch zur Begegnung. Ohne Körper können wir uns ja nicht so leicht begegnen auch. Und daher ist auch der Körper für die Begegnung hingedacht, so wie die Seele auch. Und da bräuchte es also in der kindlichen und frühkindlichen und jugendlichen Erziehung schon mal diesen Weg, da miteinander in guter Weise umzugehen. Mhm. Um dann für die Eheleute die Hilfe zu haben, dass sie eigentlich auch etwas, dieses sich einander entdecken, einander schenken, dass sie da auch gut informiert, sage ich mal, in der Tat ganz nüchtern auch praktisch informiert sind, aber auch dann lernen, in der gesunden Weise der Scham auch einander zu begegnen, aber ohne Verkrampftheit, ohne, ich habe von Großeltern gehört, die haben zum Beispiel das Kreuz im Schlafzimmer abgehängt, wenn sie geschlechtlich zusammengekommen sind, weil man dachte, das sei etwas Unanständiges. Aber, dass diese Missstände nicht passieren, da bräuchte es eine gute Wegführung, auch gerade von Jugendlichen.
Mhm. Ja, und sicherlich auch eine entsprechende geistliche oder seelsorgerliche Begleitung. Aber es ist ja nun auch gerade Papst Johannes Paul II., der sich stark gemacht hat dafür, zum Beispiel auch, indem er gesagt hat, im Sexualakt, da sollen Mann und Frau gleichzeitig gemeinsam zum Höhepunkt kommen. Und da kommt ja auch ganz stark so dieses gegenseitige, dass der eine dem anderen dient, dieses Moment ganz stark zum Ausdruck, so als Grundhaltung, könnte man das so als Grundhaltung festlegen, um dann auch wiederum sehen zu können, Ehebruch bei mir, wo beginnt das denn eigentlich?
Ja, ich glaube, Sie sprechen da in der Tat was Wichtiges an, dass die Eheleute auch die Art und Weise, wie sie miteinander geschlechtlich umgehen, wirklich in guter Weise erlernen mit und vor allem, was glaube ich sehr wichtig ist, auch lernen, darüber miteinander zu reden. Also ich erlebe manche Eheleute, die unzufrieden sind, aber mit ihrer Geschlechtlichkeit aber 20 Jahre lang nie darüber gesprochen haben und sie es einfach versuchen, miteinander zu machen, mit all den Vorstellungen und Erwartungen, die man im Kopf hat. Und da glaube ich auch, dass je nüchterner und je offener die Ehepartner lernen, miteinander darüber zu reden, auch dann auch zu entdecken, wo können wir einander auch diese Freude bereiten. Ich möchte gerade mal einen Satz aus dem Katechismus vorlesen, den man dem Katechismus der katholischen Kirche landläufig vielleicht gar nicht zutrauen würde. Da heißt es, die Geschlechtlichkeit ist eine Quelle der Freude und der Lust. Und das ist ein Zitat von Pius XII. Aus dem Jahre 1951. Also was ich damit sagen will, ist, dass wirklich die Ehepartner auch lernen dürfen und sich bereiten dürfen, einander diese Freude und auch diese Lust zu bereiten. Und ich lese gerade mal diesen Satz vielleicht noch vor, dann kommt es noch stärker zum Ausdruck. Der Schöpfer selbst hat es so eingerichtet, dass die Gatten bei dieser Zeugungsfunktion Lust und Befriedigung des Leibes und des Geistes erleben. Und hier kommt nochmal diese Geistesdimension auch durch beim Papst. Nochmal weiter. Somit begehen die Gatten nichts Böses, wenn sie diese Lust anstreben und sie genießen. Sie nehmen das an, was der Schöpfer ihnen zugedacht hat. Doch sollen die Gatten sich innerhalb der Grenzen einer angebrachten Mäßigung zu halten wissen. Also der Schöpfer hat den Menschen in der Geschlechtlichkeit zugedacht, Lust und Freude zu empfangen. Und das ist so eine unglaubliche Botschaft, die von vielen, die über Kirche und Geschlechtlichkeit sprechen, nie angesprochen wird, sondern es wird ja immer eher das Gegenteil behauptet.
Nie sie angesprochen. Das ist ja nun wirklich eine ganz positive Botschaft, eben die Lust auch anzustreben und genießen zu dürfen, eben im Rahmen der Ehe, natürlich unter gewissen Voraussetzungen, aber trotzdem, dass das einfach mal so auch ausgesprochen ist von einem Papst 1951, das können sich vielleicht manche gar nicht vorstellen, wohingegen vielleicht oftmals nur verkündet wird, ja, wie werde ich glücklich in meinem Leben, wie entdecke ich den Sinn in der Ehe, ja, du sollst Christus nachfolgen, du sollst dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen, aber wenn man diese drei trockenen Punkte so dahernimmt, dann ist das ja keine Sprache oder auch keine Botschaft, mit der man heute jemanden gewinnen kann. Ist es nicht hier auch die Aufgabe der Seelsorger, eben den Nerv der Zeit ein bisschen zu treffen, auch die Sprache der Menschen heute eben oder das in diese Sprache hineinzutragen?
Also da haben Sie völlig recht und da ermutige ich auch alle, was natürlich im kleinen Kreis mit Jugendlichen manchmal einfacher ist, als wenn Sie es an der Sonntagspredigt sagen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Wort von Pius dem 12. in der Predigt sage, die Geschlechtlichkeit ist Quelle und Quelle von Freude und Lust, dann kommt ja auch immer sehr stark darauf an, wer hört dann dazu und was macht er da draus. Ja? Und weil es ja in der Tat, so wie wir es jetzt auch schon angesagt haben, wir sind ja schon sehr lange auch dabei zu erklären, warum eigentlich Ehe und Geschlechtlichkeit etwas kostbarer sind. Und da muss man oftmals einen sehr langen Weg gehen. Ja? Und wenn wir allein das Wort Liebe gebrauchen, dann merken wir ja auch, da deuten ja die unterschiedlichsten Menschen unterschiedlichstes sofort. Ja, also es wird sofort assoziiert, was meint der da jetzt damit? Und daher ist es nicht so ganz leicht und man wird scheuen, uns natürlich auch ein bisschen von der Kanzel, sage ich mal, dieses Thema anzugehen, weil man natürlich leicht in der Gefahr ist, entweder so gedeutet zu werden, dass man sagt, ja, der erlaubt alles oder der verbietet alles. Aber dass die Leute dann hinhören, was eigentlich die Arbeit für sie ist. Und ich glaube, dass eine gelungene Geschlechtlichkeit etwas mit Arbeit zu tun hat, nämlich Beziehungsarbeit. Dort, wo die Beziehungsarbeit nicht wirklich getätigt wird, wird auch die Geschlechtlichkeit nur äußerlich mechanisch sein, die zwar zu einer Befriedigung kommt, aber diese tief innere Freude kaum erreicht. Das ist ja für viele deswegen, warum sie dann immer mehr und immer in abwegigeren Formen auch Geschlechtlichkeit leben, weil die Grundsehnsucht des Menschen ist nach dieser Befriedigung und auch Freude, die aber dadurch durch das Äußere nicht gemacht werden kann. Und diese Beziehungsarbeit, das denke ich häufig auch bei Ehepaaren, dass die nicht gemacht wird. Und vor allem bei Jugendlichen, dass dort nicht die Beziehung erst aufgebaut wird und sie dann einmündet in die Ehe, um dort dann auch in die Geschlechtlichkeit hineinzufinden, sondern es wird praktisch das Pferd von hinten aufgezogen. Man geht nach wenigen Wochen miteinander ins Bett und wundert sich dann, warum auch die Beziehung nicht wirklich auch stärker gefördert wird. Weil häufig es so ist, dass bei Problemen man einfach dann das löst, indem man zusammenkommt und aber das Problem nicht wirklich gelöst hat, sondern man es praktisch da drüber wischt einfach.
Ja, in der Tat. Wir sind schon einen langen Weg jetzt gemeinsam hier in der Lebenshilfe gegangen, um überhaupt erstmal den Wert der Ehe und auch des Leibes, auch des Einsfleischwerdens überhaupt erstmal herauszustellen. Gar nicht so einfach, wie Sie vielleicht auch sehen und gemerkt haben. Und dennoch haben Sie natürlich auch jetzt noch die Möglichkeit zu fragen, ja, wann beginnt denn nun der Ehebruch oder wie ist das denn eigentlich, wenn Jesus sagt, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wie ist das denn eigentlich gemeint? Wie ist das denn nun auch im Alltag, im Leben dann umzusetzen oder zu verstehen? Machen wir doch erst einmal eine ganz kurze Verschnaufpause. Nach der Musik geht es hier weiter zum Thema die 10 Gebote im Alltag leben. Wann beginnt der Ehebruch? Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zu Gast ist heute Pater Hubertus Freiberg. Er ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Zum Thema heute die 10 Gebote im Alltag leben. Wann beginnt der Ehebruch? Und einen ersten Hörer, eine erste Anfrage haben wir. Ich bin verbunden mit Herrn Burg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Einen wunderschönen guten Tag. Folgendes. Der Mensch ist ein Wesen mit Verstand, Freiheit, freien Willen und Seele.
Leib würde auch noch dazugehören.
Ja, natürlich. Und meine Frage an Pater Freiberg wäre es nicht gut, wenn man das ganze Leben nach dem ersten Gebot ausrichtet, was uns Jesus gegeben hat? Nämlich, das lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, wenn wir uns als Christen auf die Liebe, nach der Liebe ausrichten, dass wir geliebt sind von Jesus, dann wird das doch das beste Leben.
Da haben Sie völlig recht. Also bin ich Ihnen sehr dankbar. Das ist natürlich bei einer, das ist dieses Gebot schlechthin, sagt ja Jesus. Und in der Tat, wenn wir versuchen, die Liebe Christi zu leben und von ihr Zeugnis zu geben, dann werden wir immer in großer Achtung vor uns selber und dem anderen in die Begegnung gehen. Dann wird es auch keinen Missbrauch geben durch Pornografie, Inzest, Vergewaltigung, Internethandel, all dieser Sachen, weil das widerstößt alles der Liebe. Also da haben Sie völlig recht, das ist die Grundaussage. Mit dem könnte man alleine leben. Wir Menschen sind nur manchmal halt so, dass wir dann auch Ausführungsbestimmungen gerne haben. Und darum gibt es dann zum Beispiel den Katechismus oder eben die Heilige Schrift oder die Kirchenväter, die dann helfen, dieses auch zu entfalten, dass wir es besser verstehen.
Aber wo wir es alleine nicht schaffen, da dürfen wir den Herrn Jesus im kindlichen Glauben drum bitten.
Das ist völlig richtig.
Schenkt er uns das.
Das bin ich überzeugt, ja. Mhm. Danke sehr. Also kann ich Ihnen nur zustimmen.
Ja, Herr Burg, ich meine, den Ansatz, den Sie wählen, das ist ja auch so, dass Papst Johannes Paul II. Das gemacht hat und eben die Brille und den Blickwinkel eben auch ganz auf die Liebe gerichtet hat. Wenn es jetzt auch sehr viel um humane Vitae geht, um Geschlechtlichkeit, um Ehe, um Empfängnisregelung und so weiter, eben auch einmal das hier als den ersten positiven Ansatz zu sehen und aus diesem Verständnis heraus dann ja, alle weiteren, ich sage mal, Regelungen dann auch viel besser verstehen zu können. Herr Burg, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag.
Ja, Gott ist Liebe.
Ja, so ist es, da haben Sie völlig recht. Ich danke Ihnen. Nur ist das natürlich schwierig, wenn wir das jederzeit dann auch so immer umsetzen würden und die Welt ist eben auch gar nicht immer so voll von dieser Liebesbotschaft. Das ist es eben, was dann auch oft fehlt.
Darum sind wir natürlich, da, und da hat Herr Burg natürlich auch recht, aufgefordert, das zu leben. Also das tiefste Sinn des Ehesakramentes ist das natürlich auch, die Liebe Gottes zeugnishaft in die Welt zu bringen. Ich möchte vielleicht noch da ein Wort dazu sagen, weil da gibt es ja häufig auch noch ein sehr ungeliebtes Wort, das ist das Wort Keuschheit. Und die Keuschheit wird auch im Katechismus gedeutet als, die Keuschheit bedeutet die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person und folglich die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Also der achtungsvolle Umgang mit seiner eigenen Geschlechtlichkeit und der anderen hilft uns, dass wir innerlich eins werden mit uns selbst. Also auch da entdecken wir, dass dort, wo wir im Alltag auch leben, dass wir uns in der Tat wirklich auch um die Integrität unseres Daseins bemühen müssen. Ich versuche es nochmal einfacher zu sagen, zu schauen, dass ich immer mehr selber werde. Und wir leiden ja manchmal darunter, dass wir uns eigentlich nach allen möglichen ausstrecken müssen, um zu so einen Kick zu haben, dass ich mich spüre, ja. Und dann versuchen wir es auch, gerade deswegen kommen ja auch diese ganzen abwegigen geschlechtlichen Dinge zutage, weil der Mensch dann nicht mehr eigentlich diese Arbeit der Beziehung und des Gutseins übt und der Keuschheit übt, um frei zu werden, sondern er sich betäubt. Und da wäre mir noch ein wichtiger Aspekt, auch gerade für die Familien ganz konkret zu sagen, wie notwendig es ist, in der Familie eine ganz natürliche, unverkrampfte, aber auch der natürlichen Scham entsprechende Körperlichkeit zu pflegen. Und natürlich auch besonders auch den männlichen Mitgliedern in Familien, aber manchmal auch den Frauen, sehr eindrücklich auch zu sagen, dass all das, wo Inzest, also Missbrauch von Verwandten, Kindern, Töchtern, Verwandten, aber eben Vergewaltigung, dass das eigentlich eine unglaublich zerstörende Kraft ist und eine der schwersten Sünden, die ich mir auch mit vorstellen kann, weil sie in der Tat zum einen gegen Gott verstößt, weil Gott dadurch wirklich auch missbraucht wird und der Mensch auch ziemlich zerstört wird. Also da, denke ich, ist es notwendig, dass wir einen ganz hohen Akt auch an Wachsamkeit und Achtkeit, nicht eine übertriebene Angst, den Mädchen oder auch den Burschen einzutrichtern, aber doch eine Wachsamkeit auch der Eltern zu achten darauf, was geht hier wo vor und wie kann ich mein Kind schützen und auch all den jungen Mädchen oder jungen Burschen auch zu sagen, lasst euch nicht auf irgendwelche Versuche oder Spiele ein, auch im jugendlichen Alter, sondern seid da wirklich auch Hüter eurer selbst und übt Nein zu sagen, damit später wirklich die Fülle der Freude und der Lust, wie es der Papst ausdrückt, auch möglich ist, weil alles, was auch vor der Ehe auch an Zerstörerischen passiert, lähmt natürlich kolossal auch im Nachhinein die Ehe dann selbst und daher passiert dann auch sehr viel Unheil auch.
Ja, Begriff Keuschheit, der heute so unverständlich ist oft, wie Sie auch sagen, vielleicht könnte man das auch mit Ehrfurcht umschreiben oder diesen Begriff noch einbringen als eine sozusagen auch eine reife Form auch der gegenseitigen Anziehung oder des gegenseitigen Respektes, also vor der Geschlechtlichkeit, voreinander, also im Rahmen der Ehe und der Partner, diese Ehrfurcht zu leben.
Ja, ich denke, da sprechen Sie einen wesentlichen Aspekt an. Ich denke, dass dort, wo wir zum Beispiel auch nicht achtungsvoll miteinander umgehen, dass das eigentlich Ehebruch ist, weil wir gegen Gott verstoßen und gegen den anderen. Dass ich würde mal die Keuschheit auch nochmal so definieren, auch nicht einmal nur aufs Geschlechtliche. Der heilige Franziskus spricht ja auch vom keuschen Wasser. Also ich würde sagen, dass keusch eigentlich bedeutet, mit allem so umzugehen, wie Gott gedacht hat, dass man da damit umgeht. Das ist für mich so ein Begriff von Keuschheit, der so ein bisschen hinüberführt, auch noch über die reine Geschlechtlichkeitsfrage hinaus. Habe ich gerade Ihre Frage vergessen?
Nee, das war schon ganz richtig eingeordnet über den Begriff Ehrfurcht eben auch. Und mit einer weiteren Hörerin bin ich am Telefon verbunden. Ich darf Frau Köser begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte gerne nochmal eben den letzten Satz von dem. Ich habe den Vortrag nicht ganz mitgekriegt, muss ich vorweg sagen. Dieses Keuschsein, was heißt Keuschsein? So gut umgehen wie? Was hat er?
Also ich denke, dass man sagen könnte, so mit den Dingen oder mit dem Geschaffenen so umzugehen, wie Gott es gedacht hat, dass wir damit umgehen sollten. Das ist Keuschheit.
Ja. Also wir sind
dass wir nicht etwas in unsere Verfügungsgewalt hineinnehmen können. Auch zu sagen, mein Körper ist mein Besitz, ich kann mich befriedigen, wie ich will, weil das ist meins und ich kann mit dir machen, was ich will, weil du bist meins. So, und auch mit den materiellen Dingen, also wir haben es auch gerade von Achtung gehabt, dass wir da auch in der Weise mit den Dingen, also das wird auch für die ganze Wirtschaftswelt und wenn wir gerade die Krisen auch in Leitungsfunktionen sehen, wenn dort Achtung, Würde, Ehrfurcht voreinander und vor den Dingen, die Gott uns schenkt, wäre es sicher viel einfacher, das Miteinander. Aber jetzt Ihre Frage, Verzeihung.
Ja, also wir sind 43 Jahre verheiratet und wir hatten vor unserer Ehe schon von dieser Knaus-Ogino Methode gehört und dann sind wir durch Schönstatt nachher mit der Billings, sogenannten Billings-Methode bekannt gemacht worden und ich denke, wir haben das mehr schlecht als recht praktizieren können. Wir haben 4 Kinder und es geht mir jetzt eigentlich darum, ich habe meine eigentliche Frage richtig jetzt vergessen darüber, wie wir es den jungen Leuten wirklich rüberbringen können, wie man diesen Kampf gegen diesen Sexualunterricht, der meiner Meinung nach so schlimm war, dass da so viel negativ in Gang gekommen ist, dass man kaum eine Möglichkeit hat, da gegen anzukommen.
Und Sexualunterricht, Entschuldigung, da meinen Sie also das, was Ihre Kinder da mitbekommen haben?
Ja, ich war damals als einziger in der großen Runde, unsere Tochter, die ist 42, da ging das los und ich war die Einzige in der großen Runde, die da gesagt hat, also ich fände das nicht gut mit diesem Sexualunterricht. Wir wurden da eingeladen und vielleicht hatte ich eine Ahnung davon, dass da wirklich vieles in die falsche Richtung reingelaufen ist durch den Sexualunterricht. Wie der Pater eben auch sagte am Anfang, das ist zu funktionell angegangen worden, wie Sportunterricht und. Und vom Gefühl her ist da zu viel verloren gegangen und die arme junge Generation, muss ich ehrlich sagen, die hat heute drunter zu leiden.
Die hat drunter zu leiden und die Familie.
Völlig recht. Es ist in der Tat so. Heute gibt es ja diese Programme Mädchen, Frauen, meine Tage. Auch für Jungs ein adäquates Mittel in so zwischen 9 und 12. Diese Weise der Hinführung zur Geschlechtlichkeit halte ich für ein sehr gutes Moment, weil es Hilfe ist zur Ehrfurcht, zur Stärkung und zur Würde. Und ich denke, auch wenn wir das Frausein und das Mannsein in unserer Gesellschaft auch wieder in seiner guten Weise betonen und bejahen, auch die Unterschiede von Mann und Frau nicht nur versuchen zu nivellieren, sondern zu sagen, es gibt Unterschiede und die sind sinnvoll. Und wenn wir sie sinnvoll ausleben, dass wir dann auch in der Gemeinsamkeit und in der aufeinander hin Verwiesenheit miteinander auch wirklich in Fülle leben können. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass wir immer diesen geistigen Akt auch der Geschlechtlichkeit vergessen. Das heißt auch, dass wenn wir zum Beispiel, ich erinnere mich gut an eine Hebamme, die versucht hat, jungen Priesteramtskandidaten zu sagen, sie sollen sich doch nicht selbst befriedigen, weil dieser Saft ein kostbarer Lebenssaft ist. Und wenn das dann passiert, sie es in ein kostbares Gefäß oder ein Leinentuch hineingeben sollen und der Erde übergeben und nicht einfach irgendwo hinspülen sollen. Also das zeigt, dass auch allein da auch schon eine ganze Frage der Würde, der Achtung, aber auch des geistlichen Geschehens, dass da ein Lebensvollzug von Gott mit hineingeschenkt ist. Und das erfahren wir ja in der Psychologie sehr stark, dass gerade auch Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn da die erste Beziehung, also der erste Geschlechtsakt da war, dass es eine unglaubliche Bindung auch zwischen beiden herrscht, die über lange Zeit auch dann nachfolgende Partner zum Beispiel nicht wirklich gut zusammenkommen lässt. Das heißt, wenn jemand geschlechtlich zusammenkommt, geschieht eben sehr viel mehr, als dass sie nur körperlich nahe sind, sondern es geschieht auch eine Verschmelzung des geistigen, psychischen, das zu lösen und zu trennen und zu heilen gar nicht so einfach ist. Und darum ist es nicht nur theologisch sinnvoll, sondern eben auch psychologisch sinnvoll, dass man sagt, eben zum einen ist der Missbrauch eine Schande und zum anderen auch jeglicher vorgeschlechtlicher, vorehelicher Geschlechtsverkehr eine Belastung auch für die Ehe nachher.
Frau Köser, vielleicht darf ich da ganz praktischer Natur noch hinzufügen oder zumindest hier anmerken, dieses pädagogische Konzept Teenstar, die natürlich auch händeringend nach Ausbildern suchen, nach Menschen, nach Eltern, nach Personen, die sich einfach bereit erklären, eine Ausbildung zu machen im Rahmen von 3 Wochenenden und dann wirklich für einen längeren Zeitraum auch Mädchen und Jungen begleiten, sei es in der Schule, sei es über die Gemeinde oder wie auch immer, dass sie einfach erkennen, wie kostbar die Fruchtbarkeit eigentlich ist. Ich denke, das ist natürlich wirklich ein ganz guter Aufbruch, der hierzulande vielleicht wirklich noch die Träger sucht oder die Multiplikatoren. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Frage. Ich hoffe, wir haben das soweit für Sie gewinnbringend beantworten können.
Das hat sich aber nachher zerschlagen. Aber da brauche ich jetzt nicht so im Einzelnen drüber sprechen. Ich wollte was anderes wissen, eigentlich von dem Katechismus, wo ich die Stelle finde von Papst Pius dem 12. Was, wo da steht, was das
bedeutet. Also steht im Katechismus der katholischen Kirche unter dem Überschrift, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich glaube, es ist die Nummer 2362.
2362.
Jawohl.
Ja, da meine konkrete Frage. Aber das andere habe ich jetzt dazwischen gesagt. Und ich muss sagen, wir haben eine glückliche Ehe gehabt. Mein Mann ist leider jetzt im Moment sehr, sehr krank. Aber das werden wir auch hoffentlich mit Gottes Hilfe durchtragen.
Frau Köser, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen da viel Segen auch und viel Kraft in dieser Zeit. Möchte gerne auch dankend das, was Sie gesagt haben, die Zuhörerin aufgreifen und noch darauf hinweisen, dass die Deutsche Bischofskonferenz auch eine Arbeitsstelle eingerichtet hat für die natürliche Familienregelung, die auch sehr gute Beratungen für Paare hat, die miteinander eben leben, so dass man auch da sehr viel weitergekommen ist als der damaligen Knaus-Ogino-Methode, sondern da sind heute die Entwicklungen auch und die Untersuchungen sehr viel weiter und sehr viel hilfreicher. Und ich kenne mittlerweile sehr viele junge Leute, die die natürliche Familienregelung anwenden, gar nicht so sehr aus religiösen Gründen, sondern vielmehr auch aus ökologischen Gründen, aber auch aus der Frage, wie können wir auch unsere Geschlechtlichkeitsfächer verbreitern, und da erleben sie, dass sie dadurch, dass sie diese natürliche Familienregelung machen, dass sie da auch sehr viel achtsamer und würdiger miteinander umgehen und dadurch viel mehr lernen, auch zu schauen aufeinander, was tut dir gut, was brauchst du, wie können wir da auch in Freude miteinander sein.
Ja, schön. Jetzt haben wir noch zwei Anfragen. Zuerst darf ich eine Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, bin ich auf Sendung?
Die sind auf Sendung, genau.
Mhm. Ja. Also wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet und die ersten 10 Jahre waren eigentlich ziemlich schwierig. Und ich muss sagen, wenn ich da nicht einen geistlichen Begleiter gefunden hätte, ich weiß nicht, ob wir noch zusammen wären. Also das war dann sehr wichtig, der Priester hat mich dann 7 Jahre begleitet und es war dann wirklich so ein Ringen. Und der Hörer fragt, sagt, man darf Gott um die Liebe bitten, aber es hat wirklich viel Geduld und viel Gebet gebraucht. Also ich muss sagen, nach 18 Jahren Ehe hat uns dann Gott wirklich eine neue Liebe, eine neue Beziehung geschenkt. Aber wir kommen jetzt immer wieder an Knackpunkte. Aber das war eigentlich das, was ich eigentlich sagen wollte, ja.
Bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich glaube, dass die Ehe in der Tat keine Idylle ist. Und die meisten Menschen aber erhoffen, dass es eine Idylle ist und sich dann die Arbeit scheuen, die sie eingegangen sind. Und da bin ich sehr dankbar für Ihr Zeugnis. Beziehung ist Arbeit. Ich sage manchmal bei Trauungen, das ist eine Dauerbaustelle. Wir müssen in der Tat immer wieder neu anfangen. Das ist ja, wie Gott es auch getan hat mit uns. Aber wir müssen es auch mit uns selbst und mit dem anderen tun. Und ich denke, da ist es ein hohes Gut, die geistliche Begleitung, auch die heilige Beichte, weil wir natürlich immer wieder schuldig aneinander werden und in der heiligen Beichte erleben, dass Gott uns verzeiht und wir dadurch in der Lage sind, auch einander zu verzeihen.
Ja, und auch Bereiche von der Kindheit oder so, das wird alles, ist alles geheilt, es war einfach immer wieder, was auch die Ehe belastet hat und ja.
Ja.
Oder ich bin dann wieder hin und gesagt, ich will, der Priester hat mir gesagt, ich soll ihn lieben, ich soll ihn neu gebären. Ja, dann bin ich hin und gesagt, Eva, ich will nicht nur lieben, ich will doch auch geliebt werden. Aber das war dann wirklich hierin, damit ich wirklich, okay, ich probiere es wieder. Und also es war wirklich, ja, ein Kampf, ja.
Ja, das ist so. Aber diese Erwartungen sind immer Fallen, die uns bremsen im Miteinander.
Und jetzt ja, ich danke Ihnen.
Noch kurz eine zweite Frage. Wie erkläre ich das Söhne oder immer Sohn, der mit dem ich nicht reden kann, der ganz zweigsam ist, so mit der Ehe und Keuschheit, wie kann ich dem das rüberbringen, wenn ich kein Gespräch finde oder Sache, die ich ihm hinlege, die er nicht liest, oder das ist so schwierig dann. Ich möchte ihm so viel erzählen, aber irgendwie finde ich keinen Draht.
Eben, also daher sind meistens dann Versuche kontraproduktiv, sondern wenn Sie ihn da segnen und den Herrn bitten, schenken wir das rechte Wort zur rechten Zeit und Sie, sage ich mal, Ihre Intensivität ein bisschen zurückfahren, kommt er vielleicht eher von sich selber, als wenn Sie ihn überschütten mit guten Dingen, die ihm, sagen wir mal, nur aus Trotz auch nicht leicht fallen, zumal wenn Sie auch keinen guten Gesprächsdruck
Beitrag haben. Solche Dinge sind ja sehr intim und oftmals auch gar nicht die Mütter oder die Väter, die ersten Gesprächspartner. Da wären, sag ich mal, Patenonkels eigentlich und Patentanten im Idealfall auch wichtige Leute, die fehlen aber da häufig auch. Aber ich würde ihn nicht bedrängen, sondern eher versuchen, das im Gebet zu lösen, dass sie da den rechten Zeitpunkt erwischen und das rechte Wort dann auch haben.
Oder die richtige Mensch findet, die
oder dieses, ja.
Ja, kein einfaches Thema, keine einfache Frage. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Eine letzte Hörerin hat uns angerufen und sie hat ein zweifaches Problem. Ich glaube, sie war so um die 60 Jahre alt und sucht einfach, zum einen sieht sie bei ihrem Ehemann ein übersteigertes sexuelles Verlangen und eine starke Eifersucht und damit hat sie Probleme.
Das kann man verstehen, das ist häufig so. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig allgemein zu behandeln. Manchmal wird ja Geschlechtlichkeit auch als Übersprungshandlung gemacht, dass man, sag ich mal, dort, wo man energetisch so aufgeladen ist, so im Frust, im Stress, in Dings, dass das dann zu einer Entspannungsübung wird. Man also sich und den anderen benutzt, um abzuspannen, was natürlich immer die Folge hat, dass sie nicht wirklich erfüllt ist, die Geschlechtlichkeit. Das ist das eine. Und das andere ist, die Eifersucht ist natürlich auch immer eine Erfahrung, dass da Mangel an Liebe da ist. Und wenn jemand sich selber auch nicht annehmen kann und lieben kann, traut es natürlich einem anderen auch nicht zu. Und argwöhnt dann natürlich immer, dass der andere jemand anders mehr lieben könnte als ihn selbst. Das ist jetzt so zwei kurze Sätze da dazu. Ich möchte vielleicht noch einen abschließenden Satz sagen zu dem Thema allgemein. Vielleicht haben sich jetzt manche Zuhörer erwartet, dass jetzt ein Maßnahmenkatalog genannt wird, was darf ich, was darf ich nicht. Und wenn Sie das sich erhoffen zu hören, was darf ich nicht, da glaube ich schon, dass Sie auf dem falschen Dampfer sind, sage ich jetzt mal so salopp. Das heißt, wenn ich schon überlege, wie könnte ich so ein bisschen noch was anders haben, dann ist eigentlich das schon Ehebruch. Und das ist das, was Christus in der Bergpredigt sagt, wenn man nur jemand anders lüstern anschaut oder wenn man in der Ehe, sage ich mal, jetzt an Jens Lehmann denkt oder an Heidi Klum denkt beim oder sonst irgendwelche Größen oder Schönheiten beim Geschlechtsakt, das ist auch Ehebruch, weil ich mich nicht personal meinem Partner zuwende, sondern ich mein eigenes mache und dann den Partner eigentlich nur benutze. Also überall dort, wo ich nicht in Liebe auf den anderen eingehe, sondern eigentlich nur das meine suche oder mit meinen Fantasien arbeite, sind auch alles Wege, die eigentlich Ehebruch sind. Aber dieser Maßstab, den der Führer am Anfang gesagt hat, was führt mich zu Christus? Christus ist das Ziel. Und dort eigentlich aus dieser Würde heraus sich immer mehr zu beschäftigen darüber, wozu hat Gott mich gedacht, was will er von mir, was will er auch von den anderen, so auch zu üben, das Alltag, die Beziehung auch mit Gott zu üben, weil ich glaube, dass dort, wo die Beziehung mit Gott fließt, kann sie auch mit den Partnern fließen und umgekehrt, sodass beides parallel eigentlich häufig ein Weg ist, der gegangen werden muss. Und das bedarf in der Tat Übung, Arbeit, dranbleiben.
Ja, Übung, Arbeit, dranbleiben. Beziehung als Arbeit, als Dauerbaustelle, das zum einen, aber auch diesen unschätzbaren Wert, auch den Sinn überhaupt des Leibes und der ehelichen Gemeinschaft zu entdecken, das war eigentlich auch unsere Aufgabe heute, über die 10 Gebote im Alltag, nämlich mit der Frage, wann eigentlich der Ehebruch beginnt, beziehungsweise was für eine Wertschätzung die Ehe hat. Pater Hubertus Freiberg, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Sehr gerne, alles Gute Ihnen, auf Wiederhören.
Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser ganz positiven Wertschätzung und Würde der Ehe an Jutta Engert. Machen Sie es gut.